Ich sitze hier mit Florian Hilleberg, dem John Sinclair Co-Autor, der unter dem Pseudonym Ian Rolf Hill schreibt. Hallo Florian,
Hallo,
grüß dich.
Alexander.
Hast du noch andere Pseudonyme, unter denen du
Nein,
schreibst? Ne?
nein. Also ich habe Ian Rolf Hill, der ist quasi, also es hat sich so entwickelt, ne, dass ich den für die Heftromane benutze und alles andere schreibe ich unter Realnamen, also Florian Hilleberg. Und es weiß natürlich jeder mittlerweile, wer hinter Ian Rolf Hill steht, aber ich habe mich an das Pseudonym einfach gewöhnt. Ich mag den Namen und deswegen hat sich das auch so etabliert und wird auch so
Auch
beibehalten.
eine coole Zusammenstellung vom Namen her. Passt eigentlich ganz gut, genau. Wir haben schon einige Interviews mit dir gelesen, zum Beispiel beim offenen John Sinclair Fanclub hast du ein Interview gegeben. Wer da den kennt und wer das Magazin hat, konnte das auch danach lesen. Da gab es einige Daten. Jetzt wollen wir ein bisschen was über dich hören. Erzähl doch erstmal was über dich, Alter, Geburtsort oder wo du wohnst. Erzähl mal, wenn du da was zu sagen möchtest.
Ja, also ich wurde vor jetzt genau oder also ziemlich genau 40 Jahren geboren in Uelzen, also in der Lüneburger Heide. Da komme ich ursprünglich her. Habe Sinclair relativ früh für mich schon entdeckt, beziehungsweise war eigentlich von Kindesbein an immer schon sehr interessiert an, ja, ich möchte sagen, eigentlich an Monstern, sage ich mal. Es ging los mit meiner ne, Affinität für Dinosaurier. Ich glaube, das kommt auch in einigen Romanen zur Geltung. Und hatte aber immer schon auch war immer schon sehr fasziniert von den Titelbildern bei Sinclair. Das war so das für mich so das, was mich auf die Serie überhaupt aufmerksam gemacht hat. Und zwar so sehr, dass ich immer sehr neugierig darauf war, was steht eigentlich in diesen Heften drinne. Und das war tatsächlich zu einer Zeit, wo ich, also schon in der Vorschulzeit. Und als ich dann zur Schule gegangen bin, war meine erste Intention, ich möchte eigentlich nur zur Schule gehen, um lesen zu lernen. Das habe ich auch relativ schnell hinbekommen und habe dann mit 9 Jahren meinen ersten John Sinclair-Roman gelesen, Vampirgespenster. Und seitdem war ich halt völlig angefixt davon. Und ja, und aus
Schon
dieser.
ziemlich früh, 9 Jahre, ne?
Ja,
Aber
das war auch nicht immer einfach, also auch mit dem Elternhaus dann
ja.
abzuklären. Aber genau, und wie gesagt, aus dieser Leidenschaft wurde dann heute, also ist
Ja.
quasi dann auch mein Beruf geworden.
Wann bist du aus Uelzen weg? Wohnst jetzt hier
In
in
Göttingen?
Göttingen? Wie lange wohnst du schon hier?
Jetzt wohne ich tatsächlich auch schon 20 Jahre hier.
20 Jahre.
Ja, also ist mein halbes Leben habe ich jetzt schon in Göttingen verbracht. Also das habe ich auch vor kurzem erst mit meiner Mutter drüber gesprochen, dass das ja quasi mein halbes Leben schon ist, was mir jetzt noch nicht zuvorkommt. Aber mit 20 Jahren, eigentlich schon mit 16, bin ich von zu Hause weg. Habe zuerst eine Fachhochschulreife gemacht, wollte ja eigentlich Förster werden ursprünglich. Und bin dann im Zuge dessen zum Studieren nach Göttingen gekommen, mit 20.
Ja.
Und ja, und bin dann hier hängen geblieben.
Muss man Göttingen kennen? Wer es nicht kennt, gibt es irgendwas Besonderes hier?
Ja, natürlich. Also Göttingen ist ja im Prinzip der Nabel Deutschlands. Also
Natürlich.
ne, die Stadt, die Wissenschaft. Und also
Ja,
sagen wir mal so,
genau.
also
Unistadt, ne? Auch,
Unistadt,
ja,
genau. Also
schön.
Göttingen ist natürlich, also es ist eine relativ kleine Stadt. Das ist für mich auch immer sehr wichtig gewesen. Ich bin keine Großstadtpflanze. Also ich weiß nicht, ob ich in Berlin oder in Hamburg mich so heimisch fühlen könnte. Und oder in Hannover oder Köln. Und aber ich bin tatsächlich eigentlich, ich komme halt vom Land, ne? Also ich bin zwar in Uelzen geboren, das ist eine Kreisstadt, und aufgewachsen aber in einem 600-Seelendorf und also mitten in der Lüneburger Heide, 20, nee, fast eine Stunde Fahrt von der nächsten Autobahnauffahrt entfernt, also wirklich tiefste Provinz. Und hier in Göttingen wohne ich ja auch nicht direkt in der Stadt, sondern so ein bisschen außerhalb, ländlich gesehen.
Genau, das konnte ich sehen bei der Anfahrt sozusagen. Also es ist schön waldig, hügelig.
Ja,
Da kann man
ne?
sich wohlfühlen,
Ja,
ja.
und das ist halt auch für mich auch als Inspiration wichtig. Und ja, und ansonsten, wie gesagt, ist Göttingen einfach als Stadt der Wissenschaft und der Universität von daher schon eigentlich immer sehr interessant.
Ja, fühlt sich wohl auf jeden Fall. Das ist Hauptsache,
Also
dass man schreiben kann.
was für mich da immer toll dran war, zum Beispiel, dass ich hier in der Nähe die Staats- und Universitätsbibliothek habe, die ich auch genutzt habe, jetzt zum Recherchieren zum Beispiel, über das Castel del Monte, Friedrich von Hohenstaufen, ne, man erinnert sich
Ja.
düster an die dämonische Plage, ne, da habe ich mir viele Informationen geholt und das ist natürlich einfach, sage ich jetzt mal, etwas, was Klar hat man auch Bibliotheken in großen Städten, aber im Dorf wird es dann halt schon schwierig. Also es sind halt auch Informationen, die halt über das hinausgehen, was man zum Beispiel im Internet
findet. Ist auf jeden Fall eine gute Recherche. Heutzutage geht man ins Internet, guckt da und versucht da was rauszufinden, aber gerade so Bücher in die Hand nehmen in der Bibliothek.
Und es gibt halt auch viele Informationen, die man halt nicht im Internet findet.
Ja. Deine Hobbys? Da gibt es viel Comics, Bücher oder auch Filme, Grusel natürlich sowieso, Harlequin. Das sind so deine Hobbys, mit denen du dich so nebenbei beschäftigst, neben dem Schreiben?
Genau, also natürlich haben sich die Grenzen mittlerweile so ein bisschen verwischt, aber ein großes Hobby ist für mich natürlich schon, sind natürlich schon auch Comics, Harley Quinn, Batman, DC vor allem, also ich bin tatsächlich eher so der DC-Fan als Marvel. Ne? Es wird ja immer so ein bisschen DC, sag ich jetzt mal, vorgeworfen, so düster zu sein, aber das ist für mich genau das, was für mich den Reiz daran ausmacht, Graphic Novels. Aber auch, ich bin aber auch ein Science-Fiction-Fan, beziehungsweise ein Space-Opera-Fan. Star Trek, ganz großes Thema bei mir. Insgesamt natürlich, also könnte man sagen, lesen. Filme interessieren mich natürlich da tatsächlich dann eher so die Grusel-Klassiker. Und was gibt es sonst noch so an Hobbys zu erwähnen? Sport ist für mich wichtig, wobei auch so ein bisschen auch als Ausgleich, aber auch um mich fit zu halten. Also ich laufe regelmäßig.
Kann man hier gut.
Also wunderbar.
Hier besser als in der Stadt hier. Einfach brauchst du aus der Tür rausfallen.
Also es ist auch für mich tatsächlich beim Schreiben sehr wichtig, dieser Ausgleich. Also ich merke das auch immer wieder, wenn es hakt, jetzt nicht nur was die Ideen angeht, sondern auch bei der Umsetzung, also beim Schreiben. Und wenn ich dann rausgehe und laufe, das hilft mir wirklich sehr, den Kopf auch wieder frei zu kriegen.
Gut. Ist auch gut, dass man sowas dann hat, nicht, nicht nur mal sitzt. Genau. Ich habe noch gelesen, du lernst Russisch. Machst du das immer noch?
ich muss sagen, ich bin im Moment so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht desillusioniert, aber so ein bisschen, also ich versuche es.
Schwierig, Sprache.
Es ist schwierig einfach. Ich bin jetzt nicht sprachbegabt, muss ich dazu sagen.
Was hast du da?
Ist jetzt vielleicht ein bisschen als Autor. Aber also sagen wir mal so, ich bin nicht gut darin, Fremdsprachen zu lernen. Und eine Fremdsprache lernen empfiehlt sich immer, wenn man sie auch anwendet. Und ich versuche immer mal wieder so ein bisschen Russisch zu lernen oder ein paar russische Vokabeln aufzuschnappen. Also so läuft das eigentlich. Mhm. Ich höre gerne russische Musik. Ich bin ein großer Fan, Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich höre gerne Linda, das ist eine russische Sängerin. Und beschäftige mich im Moment viel mit russischer Geschichte. Das ist einfach, also ich bin einfach sehr Russland-affin, so könnte man das
also sagen. Also es ist eher ein Faible, du hast keine Verbindung dahin, dass du sagst, oder Verwandtschaft in Russland oder irgendwas, ist einfach Interesse. Ne? Ja, das sieht man ja in den Romanen, du hast ja auch immer wieder einen russischen Einschlag da in den Romanen drin.
Okay. Ich kann noch nicht mal genau sagen, wo das Faible herkommt. Es ist einfach da, beziehungsweise es hat sich in den letzten Jahren eigentlich herausgestellt, das ist noch nicht mal ein Faible, wo ich sagen könnte, als Kind schon, sondern das ist erst die letzten Jahre gewachsen. Mhm. Ich könnte vielleicht sogar sagen, vielleicht hängt das auch tatsächlich mit den Romanen von John Sinclair zusammen, die in Russland spielen. Das hat immer eine eigene Atmosphäre gehabt, die mich sehr fasziniert hat.
Ja, das ist natürlich dann interessant, wenn man gerade so ein Faible hat und dann auch Russisch dazu lernt, einfach im Hintergrund, um Geschichten zu schreiben, ist schon außergewöhnlich, sage ich jetzt mal, aber geht dann schön. Was hast du damals gelernt? Ausbildung? Hast du schon was dazu gesagt? Was hast du gemacht?
Ich habe angefangen, Forstwirtschaft zu studieren, habe Forstwirtschaft studiert, habe einen Abschluss und habe danach aber auch einfach aus mangelnder beruflicher Perspektive in diesem Job angefangen oder beziehungsweise habe danach eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, habe dann angefangen in der Psychiatrie hier in Göttingen zu arbeiten, habe dort noch eine zweijährige Fachausbildung zum Fachkrankenpfleger für Psychiatrie und Psychotherapie gemacht, also quasi eine fünfjährige Ausbildung.
Auch guter Hintergrund für Geschichten teilweise.
Also gerade dieser Zeit in der Psychiatrie, ich habe da jetzt 12 Jahre gearbeitet und wie gesagt auch die Zusatzausbildung gemacht und das ist für mich wirklich eine sehr wichtige Erfahrung gewesen und auch ein sehr wichtiger Einfluss, den ich auch heute noch nutze, wenn es um Charakterisierungen angeht und auch um Backgrounds.
Also medizinisch hat man da bestimmt auch noch ein paar andere Hinweise oder Hintergrund dann sehr wahrscheinlich, wie das ist.
Kommt natürlich auch dazu. Also allein der medizinische Aspekt, also meine Grundausbildung ist natürlich die eines normalen, in Anführungsstrichen, Krankenpflegers. Ja. Und man hat natürlich auch in der Psychiatrie auch mit medizinischen Aspekten, mit Wundversorgung zu tun, ne, mit, ich sage jetzt mal, da müssen ja auch Wunden genäht werden und solche Geschichten dann. Ne? Und man hat, also ne, man kann diese beiden Aspekte natürlich nie isoliert voneinander betrachten.
Ja, klar. Wenn es bei dir um Urlaub geht, Was ist da so deine Priorität? Hast du Urlaub? Machst du Urlaub? Oder ist das eigentlich gar nicht so, nicht, dass du sagst, einmal im Jahr muss ich nach Mallorca? Bestimmt nicht, aber.
Naja, also sagen wir, also seitdem ich jetzt tatsächlich hauptsächlich schreibe, gibt es diesen Aspekt des Urlaubsmachens eigentlich nicht mehr. Ne? Also natürlich fahre ich mal weg, aber das Schreiben ist immer irgendwo dabei. Also
ja, so ein Recherchezweck eher.
Genau,
so
also ich fahre einmal im Jahr nach Mallorca, aber das hat tatsächlich auch den Hintergrund, dass meine Agentin auf Mallorca wohnt und also gar nicht so sehr, weil ich jetzt die Insel so wahnsinnig toll finde. Und ansonsten, wenn ich wegfahre, dann sind das immer auch, ich sag mal, immer eine Recherche. Ich war ja in der Slowakei, ne, wegen gerade Brandmal, tatsächlich erst hinterher, aber es wird wahrscheinlich auch mal wieder einen Roman geben, der in der Slowakei spielt. Und dann war ich natürlich in Singapur und da sind ja jetzt auch schon wieder zwei Romane erschienen, die also für die ich diese Erfahrung dann halt nutzen konnte. Und zuletzt war es dann natürlich St. Petersburg. Ne?
Das heißt also wirklich, du sagst, da spielt das, da fährst du hin, guckst dir das an. Oder das ist nicht so, du fährst irgendwo hin und dann sagst du, oh, darüber schreibe ich was. Also eher die erste Sache. Aber zweite passiert
bestimmt auch. Eigentlich ist es in der Slowakei, in Singapur umgekehrt gewesen. Ich habe bei Brandmal ist es natürlich klar, es war relativ schnell für mich offensichtlich, dass ich über die Elisabeth oder die Erzsébet Báthory schreiben möchte. Und die hat ja im Königreich Ungarn gewirkt und dazu gehörte die Slowakei ja zu der Zeit noch. Und ich wollte mir einfach die Location dann, über die ich dann geschrieben habe, ich habe mir diese Informationen ja alle aus dem Internet, aus Google Maps und so weiter geholt. Und ich wollte das einfach sehen, worüber hast du da eigentlich geschrieben.
Gibt also auch mal ein ganz anderes Gefühl, auch wenn man vor Ort ist, logisch. Ja.
Es war ein bisschen, es hatte ein bisschen mit Magenzwicken zu tun, weil die Gefahr besteht natürlich, also sagen wir mal so, wenn ich über so eine Serie wie John Sinclair schreibe, da ist es natürlich zeitlich und finanziell nicht machbar, jeden Ort zu besuchen, über den man schreibt. Man ist dann einfach auf Informationen von außen, durch Internet, durch Reiseführer und so weiter angewiesen. Aber es gibt natürlich dann so Aspekte wie gerade Slowakei, wo man sagt, das liegt jetzt nicht so weit weg, das möchte ich mir vor Ort angucken. Und da juckt es natürlich in den Fingern, da mal hinzufahren. Da hat es sich zeitlich nicht ergeben, das vorher zu machen, deswegen habe ich es hinterher gemacht. Und da war natürlich immer so ein bisschen so das Magenzwicken dabei.
Hoffentlich ist es nicht ganz anders, als man es sieht. Ne?
Genau. Ja, okay. Ne? Und das war, also da war halt diese witzige Geschichte, dass halt diese Burgruine, die bei Čachtice liegt, sage ich jetzt mal, 1,5 Kilometer entfernt ist. Ne? Und ich habe aber tatsächlich die Steigung so ein bisschen unterschätzt. Ne? Es gibt diese Szene, wo sie dann zurück ins Dorf laufen. Das ist tatsächlich machbar, weil es dann von der Ruine aus ins Dorf bergab geht. Aber 1,5 Kilometer im Laufschritt ist dann schon irgendwie was anderes. Ne? Und ja. Unterschätzt man vielleicht ein bisschen die Entfernung. Und insgesamt, und bei Singapur war es ähnlich. Ich habe den Roman geschrieben aufgrund eines Wunsches eines Lesers. Und bei der Recherche fand ich das so faszinierend, dass ich gesagt habe, es war relativ spontan da, ne, dass ich dann den Flug gebucht habe und gedacht habe, Mensch, das guckst du dir jetzt mal vor Ort an. Und ich war so fasziniert von Singapur, von der Kultur dort, von dieser Stadt, dass ich da halt gleich noch zwei Romane geschrieben habe.
Ja, auch eine interessante Sache, ja.
Und bei St. Petersburg war das dann umgekehrt. Da stand für mich dann schon fest, dass ich einfach durch den Background von Rasputin, der ja in St. Petersburg gewirkt hat, dass da für mich klar war, bevor ich den Roman schreibe, den Zweiteiler, der demnächst erscheint, möchte ich St. Petersburg zur Abwechslung mal vorher sehen, bevor ich darüber schreibe.
Damit du genau das schreiben kannst, was du da erlebt hast, sozusagen. Ja. Das wird man vielleicht im Roman ja dann sehen, feststellen. Ja.
Vielleicht ist es auch tatsächlich umgekehrt der Fall, dass man sagt, wenn man irgendwo war, dass man so erschlagen ist von den Eindrücken, dass man versucht, zu viel, ne? Also man muss dann auch irgendwann anfangen auszuselektieren. Man kann denn nicht jeden Aspekt reinbringen. Ne? Man möchte ja keinen Reiseführer schreiben, sondern viele Sachen, auch gerade die ganzen Kathedralen, die ganzen Bauten, die da sind in St. Petersburg. Also da habe ich auch, da musste ich dann irgendwann noch Abstriche machen und sagen, ich kann jetzt nicht überall alles reinbringen und keine Schießerei in der
Obwohl es interessant ist, alles aufzunehmen.
Isaacskathedrale,
ne? Oder? Das sprengt dann den Rahmen sozusagen. Ja. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Zu deinen Hobbys, gehst du gerne ins Kino?
Ja, total. Ja, also ich bin ein riesen Kino-Fan. Ja. Also ich gucke immer gerne Filme im Kino, also lieber sogar als auf der heimischen Leinwand. Auch so, dass ich dann sage, irgendwie bei bestimmten Filmen, wo ich sage, das ist für mich Pflicht, die im Kino zu gucken, und wenn keiner mitkommt, dann gehe ich da alleine rein. Das ist für mich als Pflicht. Also es sind dann natürlich so Filme, ich sag jetzt mal, also Marvel, wie gesagt, ist ja für mich, war ja für mich ja nie so, dass ich das, dass ich da ein großer Fan von bin. Aber ich bin ja auch zum Beispiel ein James Bond-Fan, also der neue Bond ist für mich dann auch Pflicht, den im Kino zu gucken.
Der kommt ja noch, der ist ja auch verschoben.
Genau.
Corona sei Dank, hätte ich beinahe gesagt.
Oder Wonder Woman, aber natürlich auch so Filme wie Godzilla ist für mich dann Pflicht. Ne? Und oder auch Skull Island war klar, ne? Der gehört ja mit zu dem Monster Universe. Und zuletzt Meg, ne? Als dieser, also der Hive-Film mit Jason Statham, der war für mich auch Pflicht.
War das dein letzter Film oder jetzt diese neue Verfilmung? Was war der letzte?
Mein letzter Film war Birds of Prey, Harley Quinn. Genau.
Habe ich mir fast gedacht. Ja. Danach kam ja nicht mehr viel wegen Corona.
Ne? Danach war tatsächlich für Corona, dann ist dann halt, dann danach sollte ja schon James Bond kommen. Ja, und sind ja dann die Kinos schon Mitte März geschlossen gewesen. Und das war aber der letzte Film, der mir auch wirklich sehr gut gefallen hat.
Ja, hat die Erwartungen erfüllt, die du hattest, so ein bisschen.
Genau. Ja, also einfach charaktermäßig ist das für mich die Harley Quinn gewesen, die ich auch aus den Kinos kenne. So also schrill der Film auch geworden ist, aber für mich war der prima. Ja.
Wenn du mal nicht recherchierst und Zeit hast, dir einfach ein Buch zu nehmen, was liest du dann? Oder was war dein letztes Buch? Hast du sowas?
Ja. Also natürlich lese ich viel zur Recherche. Also im Moment habe ich angefangen, die Kunst des Krieges zu lesen. Allerdings mehr für den Bereich Madrex. Und mein letzter Roman, den ich gelesen habe, war tatsächlich ein Star Trek-Roman, Sektion 31, verleugnet. Also im Moment es liegt natürlich auch immer so ein bisschen an der Stimmung, an der Lust, die man dann halt entwickelt. Beim Essen würde man sagen, welchen Jap man gerade hat. Und im Moment bin ich halt auch so ein bisschen auch durch diese Corona-Isolation da natürlich dazu gekommen. Im Moment bin ich sehr am Star Trek-Fieber und deswegen lese ich halt im Moment viel Star Trek-Romane. Aber auch gerne Sherlock Holmes. Ich bin großer Sherlock Holmes-Fan. Ja. Ich habe alle Geschichten, alle Romane von ihm gelesen, aber auch die Pastiches von ihm. Ich habe ja selber auch zwei geschrieben, drei sogar. Und ein großer Sherlock Holmes-Fan. Also ich glaube, wenn ich selber unabhängig jetzt vom selber schreiben, was ich gerne lese, ist Science Fiction und Krimi.
Okay, also Science Fiction, aber für Science Fiction schreibst du nicht. Also Romane.
Naja, man könnte sagen Madrex.
Ja, das ist genau so ein Mischmasch. Genau,
bei Professor Zamora kommt ja auch ein Science-Fiction-Einfluss, ist ja auch ein Science-Fiction-Einfluss erheblicher vorhanden. Und aber ich bin jetzt tatsächlich nicht so der klassische Science-Fiction-Schreiber.
Perry Rhodan ist ja natürlich die größte Science-Fiction-Serie.
Also Perry Rhodan habe ich immer mal wieder so, ich sag mal, Romane angetestet, aber es hat mich nie gepackt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Tatsächlich habe ich auch jetzt festgestellt, dass ich wahrscheinlich eher so der Space Opera-Fan bin. Okay. Also ich bin natürlich auch Star Wars ist für mich natürlich auch immer bin ich ein großer Fan von gewesen.
Das ist so einzige Science-Fiction, die ich so mag. Ja.
Wobei ich sagen muss, nicht so sehr von den neuen Sachen. Also die neuen Sachen haben mich eher abgeschreckt, aber Clone Wars ist für mich großartig gewesen. Mhm. Also allein die Art der Geschichten, die dort erzählt worden sind.
Ja.
Man kann über die Animation und über die Darstellung geteilter Meinung sein, aber die Geschichten, die dort erzählt worden sind, auch über den Krieg und wie die daran gegangen sind, das muss ich sagen, das war schon für mich ganz großes Kino.
ganz großes Kino. Obwohl es ja einen Film gab, glaube ich, im Kino.
Genau,
sonst gab es eine Serie.
Den Film, muss ich sagen, den lasse ich jetzt mal außen vor. Okay. Ne? Aber die Serie als solches war für mich, das war für mich ein kleines Highlight.
Hörbücher, Hörspiele, ist da auch so? Hast du da auch was du gerne hörst? Oder?
Ja, John Sinclair. Ja. Nein, ich höre John Sinclair tatsächlich regelmäßig und sehr gerne.
Ja.
Bin auch eher so der Mensch, der das inszenierte Hörspiel braucht. Ne? Also die hört das Hörbuch. Die Lesung, das ist für mich etwas, was ich früher als Rezensent mal gehört habe, aber auch schon nicht so gerne. Ich bin eigentlich derjenige, der lieber selber liest. Und ich finde Hörspiele eine prima Sache, wenn man irgendwie im Auto sitzt, aber mittlerweile habe ich ja kein Auto mehr. Das heißt, ich erreiche meine Ziele meistens per Bus und Bahn. Und in der Bahn, da greife ich dann doch selber zum Buch, wenn ich nicht tatsächlich dann auch in der Bahn schon schreibe. Also ja, okay. Durch das Schreiben lese ich deutlich weniger und bewusster. Deswegen wird vielleicht der ein oder andere auch aufgehorcht haben und denkt so, ja, Mensch, der liest schon Science Fiction, der liest Krimis, aber gar kein Horror. Tatsächlich lese ich wenig Horror. Ich habe früher mehr Horror gelesen. Im Moment, vielleicht auch dadurch, dass ich mehr schreibe, bin ich von der Horrorliteratur so ein bisschen abgekommen. Ich lese die Klassiker auch immer wieder gerne. Dracula, Frankenstein. Frankenstein ist mein Lieblingsroman. Also wenn man sagen würde, entscheide dich mal, dann würde ich tatsächlich sagen, ist Frankenstein der Roman, der bei mir an oberster Stelle steht.
Ja, und dein Laptop passt dann auch immer bei, wenn du sagst, du schreibst in der Bahn, Laptop im Rucksack, dass du dann auch schreiben kannst. Oder?
Also ich habe ja zwei, ich habe ja einen großen Laptop, der hier, der ist stationär, den nehme ich nirgendwo mit hin. Ich habe ein kleines Tablet, was ich mitnehme, mit Tastatur, also das kann ich auf einer Tastatur stecken. Und das ist dann so meine Reiseschreibmaschine, die habe ich eigentlich immer dabei.
Ja. Du hast eben schon erzählt, wie du schon zu John Sinclair gekommen bist, ganz früh mit 9 Jahren, mit den Romanen gesehen, gelesen, das haben wir auch schon mal gehört, immer wenn die da in den Ständern waren, durftest du die lesen und durftest sogar dann da bleiben in dem Geschäft, in dem Kiosk oder wo das war. Ne?
Ja, das war der Sparladen in Lüder, um das jetzt nochmal zu erklären. Ne, da hatten wir im Vorfeld eben nochmal drüber gesprochen und zwar, wie gesagt, als Kind war ich ja von den Titelbildern so fasziniert, dass ich dann irgendwann angefangen habe, als ich lesen konnte. Also die ersten Romane habe ich mir da noch gar nicht großartig gekauft, sondern meinen ersten Roman habe ich zur Hälfte im Laden gelesen, stehend mit dem Kopf an der Auslage gestützt, wo ich dann auch den Abdruck auf der Stirn hatte. Und irgendwann stand ich aber so ein bisschen den Leuten im Weg, sodass sie mich dann dort weggeholt haben und dann in den Pausenraum gesetzt haben und mir ein Marmeladenbrot geschmiert. Und dort durfte ich dann meinen ersten Roman lesen und habe dann die 1,80 von meinem Taschengeld geopfert und habe den gekauft.
Sehr nett auf jeden Fall. Von denen, dass du dich auch da... Manche würden sagen, leg hin, kauf oder raus, ne?
Nee, also das ist halt ein kleines Dorf gewesen. Jeder kannte jeden und da hätte keiner mich rausgeschmissen oder so. Und auch als Kind, ich hatte ja nicht so viel Taschengeld. Ja. Also 1,80 war dann schon eine Investition. Auf jeden Fall, Und das hätte mir auch keiner krumm genommen, wenn ich den ganzen Roman gelesen hätte und ihn dort gelassen hätte. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr geprägt. Und und ich bin ja dann irgendwann auch dazu gekommen. Also mein erster Roman war Band zu 575, Vampirgespenster. Ja. Da habe ich sehr sporadisch gelesen, wobei mir das auch egal war. Also selbst wenn ich dann irgendwann habe ich angefangen, alles zu lesen, was ich in die Finger bekommen habe. Und wenn es der zweite Teil eines Dreiteilers war. Mhm. Ich habe... vielleicht sogar als kleine Anekdote, ich habe Satans Trucker gelesen in der zweiten Auflage. Dann konnte ich mir aber den Zombie-Apachen nicht leisten, aber den Gnom mit den 7 Leben. Also ich habe quasi den ersten und den dritten Teil gelesen und lebe trotzdem noch. Und
ne? Also da fehlt doch was.
Ja, da fehlt was, aber das war mir als Kind egal.
Ja.
Ne? Also das war, das finde ich, und als ich den Zombie-Apachen bekommen habe, den habe ich dann irgendwann auf dem Flohmarkt oder beziehungsweise von einem Nachbarn bekommen. Und als ich den gelesen habe, habe ich auch nicht vorher den Satans-Trucker nochmal gelesen.
Einfach irgendwann nach Jahren?
Ich habe den zweiten Teil nochmal so gelesen und...
Das hat mich gewundert, dass du bei unserem Gespräch eben alles noch weißt und schon Nummern und Namen sagen könntest. Irgendwie speichert man das, wenn man Interesse hat. Ist egal, wie es ist. Die Geschichte als Ganzes ist irgendwie im Kopf so drin.
Vor allem, das war natürlich auch als Kind, da war ich 9. Als ich den Roman gelesen habe, war ich vielleicht 10 oder 11. Und das war in einer Zeit, wo ich als Kind die Sachen aufgesaugt habe wie ein Schwamm. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über Dinosaurier. Ich konnte ja auch die ganzen Namen auswendig, die kann ich auch heute noch. Ne? Die ganzen erdzeitlichen Abschnitte und so weiter. Das ist für mich alles noch präsent. Ja. Das ist wirklich in einer Phase passiert, wo man als junger Mensch sehr geprägt wird. Alles
eingesaugt hat und dann auch gespeichert hat.
Ja.
Was mir noch auffällt, wo du sagtest, früher gab es ja die John Sinclair-Romane wirklich in jedem Kiosk oder in jedem Sparmarkt. Das ist ja heute leider auch nicht mehr so. Ne? Früher konnte man hin, konnte gucken, jetzt gibt es den ausgewählten oder in Buchhandlungen, hier in Bahnhofsbuchhandlungen hauptsächlich. Und sonst, auch bei mir um die Ecke sind Kioske, da gibt es die gar nicht mehr. Die kann man bestellen, online natürlich, ist natürlich auch immer schade. Für gerade so Neueinsteiger, wenn Kinder kommen oder wenn Jugendliche kommen.
Ja, also sie sind halt auch Also wir haben hier in Göttingen tatsächlich noch einen Pressebuchhandel, der die noch schön im Ständer hat, ne? Aber es ist weniger geworden, ja, ne? Und teilweise auch nicht mehr so in der Auslage, dass die sofort irgendwie so ersichtlich sind. Manchmal werden die auch so ein bisschen nach hinten sortiert. Also der Bahnhofsbuchhandel hat die zum Beispiel sehr weit unten in so eine Schublade, ja, ne, wo man eigentlich nur das vorderste Heft sieht. Wenn ich da bin, lege ich natürlich Sinclair oben rauf. Ja. Aber meistens geht das halt so ein bisschen unter, ja, ne? Und ich glaube, es wird, also heutzutage ist es halt für die Jugendlichen oder für die Kinder auch schwieriger, damit in Berührung zu kommen.
Ja, das außer die Eltern, wir haben es noch von früher.
Genau.
Oder also, wie auch immer. Ne? Hörspiele, das ist glaube ich so eher heutzutage die neuen Hörspiele, da kommen die eher dran, ja, über Streaming-Portale oder sowas.
Aber auch das, diesen Effekt darf man ja nicht, ja, unterschätzen. Also viele so aus meiner Altersgenossen, die sind auch eher durch die Hörspiele an Sinclair, ja, gekommen, als durch die Romane.
Wenn sie dann natürlich auch anfangen zu lesen, ist natürlich cool. Also wenn das dazu beiträgt, dass die wieder anfangen zu lesen,
wenn
ist
es auf jeden Fall sehr positiv. Wenn man weiß, dass es die jetzt Romane, genau, noch gibt. Ich habe ja viele in meinem Umfeld, die natürlich darauf aufmerksam geworden sind durch Zeitungsartikel oder auch durch solche Interviews wie vom offenen John Sinclair Fanclub, die ich sehr herzlich grüße. Und die dann gesagt haben, boah, Sinclair, gibt's das noch als Heftroman?
Ja.
Ne? Das ist ja schon sehr bezeichnend, wo ich denke, ja, natürlich. Ne? Und,
ja. Ach ja, früher mal. Ne?
Genau, und gibt's in die Hörspiele, da sind wir natürlich rein chronologisch erst in den 300 dann. Ne? Und da steht ja dann natürlich auch basiert auf Band 330 oder 332. Und da steht dann dahinter 83
muss das
gewesen sein oder 84. Und da kommt natürlich überhaupt keiner auf den Gedanken, ja, das könnte es ja als Heft noch geben.
Genau.
Also viele haben tatsächlich Sinclair erst durch die Hörspiele wiederentdeckt, mhm, oder entdeckt, ne, muss man dann ja schon sagen, entdeckt durch die neuen Sachen. Erst Word Art, über Audio und die ja auch gar nicht wussten, dass es da vielleicht schon eine Hörspielserie von, genau, Tonstudio Braun gab. Ne,
genau, und die alten grünen Kassetten.
Die alten grünen Kassetten,
genau. Ja. Ja, ist halt so. Aber wenn sie dann, wie gesagt, lesen, wäre natürlich cool. Wenn man sich dafür interessiert, recherchiert man vielleicht, sagt, ach, da gibt es noch Romane, bestell ich mir mal einen. Und da habe ich auch schon vieles bei Facebook oder so gelesen, gesagt, ich bin wieder da, ich lese und finde, ja, gut. Und klar, Meinungen gibt es da immer. Die Schreiberei. Du hast viel gelesen, viel geguckt. Wann hast du so angefangen zu schreiben? War das auch so eine Idee, dass du eigene Romane irgendwann schreiben wolltest oder eigene Kurzgeschichten? Hast du auch schon in der Schule angefangen oder...
Ja, ich habe in der Schule angefangen, also schon in der Grundschule angefangen mit Fantasy-Aufsätzen. Also wir hatten Lehrer, Gott sei Dank, die denen sehr daran gelegen war, die Fantasie der Schüler zu beflügeln. Und man hat uns da auch wirklich freie Hand gelassen. Und ich habe da teilweise sehr obskure Sachen geschrieben, auch Sachen geschrieben, die die Lehrer so ein bisschen haben stutzen lassen. Wobei ich sagen muss, das ist ja auch mal wieder eine nette Anekdote, die ich auch schon auf einer Convention erzählt habe, dass meine Mutter in der 5. Klasse, glaube ich, zu meinem Deutschlehrer gegangen ist und gesagt hat, Mensch, der liest immer diese Heftchen-Romane und diese John Sinclair-Romane, das kann doch nicht gut sein. Und mein Deutschlehrer hat da tatsächlich gesagt, das ist völlig egal, was ihr Junge liest, Hauptsache er liest. Und das ist auch tatsächlich so, ja, weil ich meine, die John Sinclair-Hefte werden ja sowieso vom Medienschutz geprüft oder vom Jugendschutz geprüft. Und das, was ich als Kind selber nicht erfahren habe, das kann ich auch durchs Lesen, ne, ich kann mich nicht durchs Lesen traumatisieren. So, das ist ja, glaube ich, so die große Angst, die viele Eltern haben. Weil Lesen ist ja etwas, was erst im Kopf entsteht. Die Bilder entstehen erst im Kopf. Ja. Das heißt, das, was ich nicht erlebt habe, im Gegensatz zum Film, ne, wenn mir das im Film gezeigt wird, ist das was völlig anderes. Da, ja, kann das Gehirn ja nicht unterscheiden zwischen Realität und Fiktion.
Ja.
Ne, deswegen ist der Film als Medium schon sehr viel kritischer zu betrachten. Aber das geschriebene Wort, wenn ich dort eine Gräueltat lese, hat das einen ganz anderen Effekt. Das heißt, wenn ich das nicht als Kind erlebt habe oder auch als Jugendlicher, dann bleibt das für mich immer sehr viel abstrakter.
Ja,
und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich jetzt als Kind, sage ich jetzt mal, durch Sinclair in irgendeiner Form negativ beeinflusst worden bin, sondern im Gegenteil. Mhm. Allein der moralische Standard, den John Sinclair verkörpert hat, war für mich als Kind auch immer schon wirklich als Leitfigur sehr wichtig tatsächlich.
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht genau, was die Ausgangsfrage war.
Das war... ob du auch geschrieben hast.
Ja, wann genau. Du angefangen hast zu schreiben. Die Fantasy-Aufsätze in der Grundschule natürlich. Und dann, als ich angefangen habe, Sinclair zu lesen, da gab es in der zweiten und dritten Auflage ja die Horrorstory der Woche. Und da habe ich dann als Jugendlicher angefangen, auch mal eine Kurzgeschichte zu schreiben. Im Haus der Spinnen hieß die. Die wurde auch prompt abgelehnt und hat mich aber nicht davon abgehalten, eine zweite Geschichte zu schreiben. Und der damalige,
zum Glück, der damalige
Redakteur, es war, glaube ich, sogar noch Hans-Ulrich Stefan oder ja, der hat dann auch geschrieben, ja, durchaus auch weitermachen und so weiter. Und ich habe dann meine zweite Geschichte geschrieben, Tödliche Fotos. Da war ich allerdings dann schon, ich habe es letztens erst bei Facebook gepostet. Das
in der Sammler Edition Band 7.
Ja, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie alt ich war. Ich muss 14 gewesen sein. Okay. Und da die Geschichte Tödliche Fotos, und du hast es ja eben schon gesagt, Sammler Edition Band 7, Töchter der Hölle, da ist sie dann erschienen.
Genau.
Ja. Das war meine erste veröffentlichte Geschichte.
Wo du auch Geld für verdient hast, da gab es noch Geld, ne?
Da gab es noch 150 D-Mark, ne? Da konntest du noch einen Scheck einlösen. Und dann habe ich tatsächlich noch zwei weitere Geschichten geschrieben und veröffentlicht in der Sammleredition. Einmal war das Die unterdrückte Bestie und die dritte Geschichte war dann, die ist in der Sammleredition Die Werwölfe von Wien erschienen, das war Vampirliebe.
Mhm. Ja. Wie ging es dann so schriftstellerisch weiter in kurzen Zügen? Danach, bis du jetzt zu John Sinclair gekommen bist, dazwischen hast du bestimmt noch andere Sachen gemacht.
Ja, danach war dann, ich habe danach tatsächlich noch mehrere Kurzgeschichten geschrieben, die sind dann aber alle abgelehnt worden, beziehungsweise gar nicht mehr angenommen worden. Dann wurde ja auch die Sammleredition eingestellt. Kurz danach, lief dann halt noch die zweite Auflage, also die dritte Auflage ist ja dann übergegangen in die zweite Auflage. Und die wurde aber auch eingestellt. Dann gab es irgendwann nur noch die erste Auflage und da gab es dann halt auch keine Gelegenheit mehr, Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Da hatte ich aber auch nie die Ambition oder überhaupt die Idee, das in irgendeiner Form zu professionalisieren. Ich hatte zwar mal als Kind irgendwann mal die Idee, einen Roman zu schreiben, habe da auch irgendwie 2-3 Zeilen angefangen, hatte da aber nie die Muße, da weiterzumachen. Und dann gab es halt eine lange Zeit, wo ich mich überhaupt nicht schriftstellerisch betätigt habe. Das war die Studienzeit. Mhm. Da ist dann das Schreiben komplett zum Erliegen gekommen und danach ging das erst los durch, das hat sich so ein bisschen ergeben. Ich habe dann angefangen für eine Seite, für eine Internetseite Rezensionen zu schreiben und zwar für die Seite www.gruselromane.de, die es ja immer noch gibt, aber die nicht weiter aktualisiert wird. Und da habe ich angefangen halt als Rezensent, meine ersten Erfahrungen als Rezensent gesammelt. Und dann habe ich Kontakt bekommen zum Blitz Verlag, wo dann die Larry Brent Romane ja weitergeführt worden sind. Und dort habe ich dann auch viele Sachen rezensiert. Und dann habe ich Alicia Bionna kennengelernt über den Blitz Verlag. Und die hat damals dann die Idee, ein Literaturportal ins Leben zu rufen, in Litera. Das es ja jetzt mittlerweile leider nicht mehr gibt. Und da im Zuge dessen sind wir dazu gekommen und haben uns auch immer unterhalten über meine Aufsätze und über meine Sammleredition. Und die hatte mich dann dazu animiert, hey, hast du nicht mal Lust, mal wieder zu schreiben? Und dann gab es eine Ausschreibung vom Schreiblust Verlag, von dem Andreas Schröter, für eine Vampir-Anthologie. Und da habe ich dann eine Geschichte eingesendet, die dann allerdings auch nicht angenommen wurde. Die gibt es aber die konnte man aber online, haben wir die dann benutzt für Litera. Ich habe dann auch eine kleine Online-Serie dazu geschrieben, Tod und Durstig. Und da ist dann so ein bisschen so die Leidenschaft zum Schreiben wieder erwacht. Ja, und ich habe dann im Zuge dessen für Alicia Bionna mehrere Kurzgeschichten geschrieben. Und dann kam mein erster längere Text, Die Knochenkirche. Ja, und danach ging das dann schon weiter mit John Sinclair.
Ne? Ja, das war, glaube ich, der erste Roman für John Sinclair. Hast du 2015 geschrieben?
2014 habe ich ihn geschrieben, 2015 wurde er dann veröffentlicht. Ja.
Genau. Du hast danach auch noch andere Sachen geschrieben. Du schreibst an mehreren Serien, Zamora, Madrax, haben wir, glaube ich, eben auch ganz kurz erzählt. Du schreibst jetzt auch für diese drei im Moment Romane, unregelmäßig vermute ich mal. Immer wieder.
Also regelmäßig, unregelmäßig.
Ja,
ich selber schreibe natürlich regelmäßig.
Genau. Ne?
Und es gibt natürlich auch mal Tage, wo ich nicht schreibe, aber die sind schon extrem selten. Ne? Also es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Form an einem Roman arbeite. Also selbst wenn ich frei habe, arbeitet der Kopf in irgendeiner Form weiter und ich mache mir schon ein paar Gedanken über Geschichten. Und natürlich also in dem Sinne veröffentliche ich nicht regelmäßig. Also man kann jetzt nicht sagen, jeder dritte Roman ist ein Sinclair.
Genau, das meinte ich damit, unregelmäßig erscheinen. Die du schreibst natürlich dann, gibt es deine Exposés rein und dann entscheiden dann die Herausbringer sozusagen, was dein Verlag, die Redakteure da, wann also der wo erscheint.
Es gibt dann halt immer mal wieder so Schwerpunkte. Ne? Also jetzt ist natürlich ein Sinclair-Schwerpunkt. Ne? Also Sinclair ist natürlich für mich auch immer, man hat es ja eben schon gehört, für mich natürlich, ich bin damit aufgewachsen, ich kenne die Serie seit 30 Jahren. Und das ist für mich einfach, da ist natürlich, sage ich jetzt mal, schon die Verbindung da schlägt das Herz für. Aber ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass ich mir für einen Zamora-Roman oder für einen Matrix-Roman weniger Mühe gebe. Im Gegenteil, also sie sind aufwendiger einfach dadurch, dass ich da vielleicht auch mehr Recherchearbeit betreiben muss, also was die Serie angeht. Ein Sinclair-Roman ist für mich so ein bisschen ein Heimspiel, sage ich mal.
Wenn man alles im Kopf hat, ne?
Wobei,
und weiß, was Hintergrund ist.
Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich so eine Story entwickle, wie sage ich jetzt mal mit dem Rasputin-Zweiteiler, da nehme ich mir natürlich schon die Zeit, die entsprechenden Romane nochmal nachzulesen. Weil selbst wenn ich die Sachen im Kopf habe, gibt es halt Details, die man nicht immer präsent hat. Ne? Ja. Also das bin ich natürlich dem Leser dann auch schon schuldig, mir die Zeit zu nehmen, nochmal einen Roman drüber zu lesen. Vielleicht nicht intensiv, aber manchmal nehme ich mir auch die Zeit dafür. Aber es ist natürlich was anderes, sage ich jetzt mal, als Professor Zamora. Den habe ich zwar auch jahrelang gelesen, aber aus zeitlichen Gründen bin ich da irgendwann ausgestiegen. Anfang der 900er Bände und auch vorher kenne ich nicht alle Romane. Bei Matrix fehlt mir zum Beispiel eine Lücke zwischen Band 100 und Band 400. Ja. Und da ist natürlich dann teilweise doch eine etwas, sag ich mal, intensivere Recherche notwendig.
Klar. Es gibt auch andere eigenständige Romane, Bücher, die jetzt von anderen Verlagen sind, zum Beispiel Special Interest.
Ja.
Ne, der, welcher Verlag war das?
Das ist der Arunia Verlag. Ja. Ne, da habe ich ja auch, also das ist wirklich ein Roman, wo man mich von der Kette gelassen hat, also wo ich, also auch mit der Vorgabe, ne, also wirklich mal alles rauszulassen. Und der ist ja auch, was der Name schon sagt, also sehr speziell. Und war aber eine schöne Erfahrung, muss ich einfach sagen. Und also ist klar, es ist ein Nischenroman. Genau. Ne? Also es ist sehr viel Sex und Gewalt da drin. Ne? Und nichtsdestotrotz, aber auch ein Roman, wo ich einfach auch versucht habe, sehr viel Charakterarbeit mit reinzubringen. Also es ist jetzt nicht nur rein plakativ, muss ich dazu sagen. Und hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ne? War eine was anderes, ne?
Erfahrung. Ja. Ne? Und also ich versuche eigentlich auch sehr vielseitig zu sein. Und
wann kam der raus? 2018, ist das richtig? Weißt du das?
Der kam 2018
raus, ja. Auf der BuCon. Ja.
Ja.
Da war noch mal die Rede von einem zweiten Teil. Kannst du da irgendwas schon zu sagen? Da
gab's der zweite Teil,
da hieß
Special Service.
Ja, genau.
Der zweite Teil ist geschrieben. Er wartet jetzt darauf, von mir nochmal überarbeitet zu werden, beziehungsweise die Lektoratskorrekturen zu übernehmen. Wobei es natürlich dadurch, dass ich an Sinclair, an Matrix und an Zamora schreibe, ist das natürlich zeitlich, muss man das sehr gut organisieren und das ist halt auch nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Deswegen hoffe ich aber, dass ich da im Juni auf jeden Fall den Roman dann abgeben kann.
Ah, okay. Da sind wir mal gespannt. Da kommt er dieses Jahr noch raus.
Das weiß ich nicht.
Also
das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, der Arunia Verlag ist ja ein kleiner Verlag und da kann ich natürlich nichts dazu sagen und da auch also die Kapazitäten, die müssen ja auch gucken.
Okay.
Also das ist, kann ich eigentlich gar nicht zu sagen, ob der dieses Jahr oder nächstes Jahr erscheint. Ne?
Warten wir mal ab.
Genau, das Problem ist, oder in Anführungsstrichen natürlich auch, dass der relativ offen endet. Das heißt, da müsste man eigentlich... ist natürlich die ganze Story so ein bisschen drauf ausgelegt, als Trilogie zu erscheinen.
Ja, okay. Ein weiteres Buch, was jetzt gar nichts mit diesen Special-Sachen Gruseln zu tun hat, ist Das Erbe von King Cat, okay.
King Cat, ne?
Das ist ein schottischer Roman, sage ich mal, spielt in Schottland, eine Familiengeschichte. Den gab es erst als E-Book.
Ja.
Ne? Den gibt es jetzt als Hardcover-Buch, also als Taschenbuch.
Taschenbuch.
Und als Hörbuch
wird
der auch noch. Erzähl mal dazu, wie es dazu kam.
Ja, das Erbe von King Cat Hall. Und zwar war das tatsächlich eine Idee, beziehungsweise also der Anstoß daran kam von meiner Agentur, also von meiner Agentin, die gesagt hat, hier, guck doch mal ein bisschen so über den Tellerrand, ne? Verlass mal so deine Komfortzone der fantastischen Literatur, um das jetzt mal so ein bisschen umfassender zu benennen. Und ja, hast du da nicht mal Lust zu? Und ich habe dann gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Für mich war natürlich klar von vornherein, dass das jetzt keine Schmonzette werden soll, sondern auch da war für mich von Anfang an wichtig, dass es da so ein bisschen um die Charakterisierung geht. Aber es war, als, ja, als klar war, also ich habe ein Exposé geschrieben, habe das der Agentur dann gegeben, die hat das dann an mehreren Verlagen angeboten. Und da gab es aber schon so leicht die Vorgabe, ja, Schottland, also England, Schottland noch mehr, ne? Irland, das sind so die Sachen, die da am besten in Anführungsstrichen laufen. Es ist ja immer so ein bisschen so, es wird ja immer so ein bisschen gefragt, gibt es da denn eine bestimmte Affinität zu Schottland? Ich würde jetzt noch nicht mal so sagen, dass es jetzt Schottland speziell ist, sondern generell natürlich die britischen Inseln, ja, wo wir natürlich schon wieder zu Sinclair kommen. Und aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt der riesengroße Schottland- oder Irland-Fan. Und ich war auch noch nie in Schottland, deswegen war das natürlich auch nochmal so eine kleine Recherchearbeit. Und es hat sich aber dann gezeigt, dass ich gesagt habe, irgendwie ja, natürlich sollte so ein bisschen so, es sollte schon in die Richtung Familiengeheimnis gehen. Deswegen kam natürlich auch dieser dynastische Aspekt dazu. Schottland hat sich angeboten, ne, eine Whisky-Dynastie zu nehmen. Ich wollte aber nicht so dieses typische Highland-Szenario. Und deswegen habe ich mich bewusst für die Lowlands entschieden. Und habe da dementsprechend auch recherchiert, Mensch, ne, wie unterscheidet sich eigentlich so der, ne, der schottische Whisky, also der Highland Whisky.
Whisky-Tasting gemacht. Ne?
Ja, so ähnlich. Und ja, aber für mich war von vornherein klar, es geht jetzt nicht prinzipiell oder primär um Schottland oder um Whisky, mhm, sondern es geht primär um die Figuren, um die
Familie,
ja, um die Verwicklung. Ja. Und es war für mich wichtig, das ist, glaube ich, ein Einschlag, der so in allen Serien, in allen Romanen deutlich zum Tragen kommt. Es ist etwas, was mir auch erst während des Schreibens aufgefallen ist, also nicht nur während des Schreibens zu Kincaid Hall, sondern während des Schreibens zu John Sinclair, dass ich tatsächlich Frauenfiguren am interessanteren, also am interessantesten finde, interessanter als Männerfiguren. Und das schlägt sich auch so ein bisschen in dem Roman, glaube ich, nieder.
Ja. Ja. Ja, die Hauptfigur, die Shona, ne, ist ja, genau, eine starke Frau eigentlich, die, genau, viel um sich rum hat, geschieden.
Ja.
Pubertierendes Kind.
Pubertierende Tochter,
muss man ja sagen. Doch, ne? Das macht nochmal was aus.
Ja,
ne?
Ja. Naja, also der ursprüngliche Titel, der Arbeitstitel war ja die Matriarchin.
Ja.
Ne? Und es ist natürlich, für mich war halt dieser Generation, dieses generationsübergreifende in diesem Roman wichtig. Ne? Wir, ja, haben die alternde Lady Morag, ne? Eigentlich, ja, diejenige, die ich als die Matriarchin immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Und dann Shona, eigentlich ihre Nachfolgerin, aber Shona ist halt eine geschiedene Frau, die jetzt auch noch eine andere Frau liebt, also die sich quasi gleichgeschlechtlich orientiert hat. Und das ist für so ein altes, traditionsbewusstes Unternehmen wie eine Whisky-Destillerie doch vor allem für auch so eine doch sehr konservative Lady, wie die Lady Morag, war das immer schon sehr, hat sie das immer sehr zwiespältig betrachtet. Und obwohl Shona eigentlich sehr viel mehr Ahnung von dem Geschäft hat als ihr Bruder, hat sie halt, als sie ihr Testament aufgesetzt hat, oder wo sie jetzt dabei ist, ihr Testament aufzusetzen, mhm, hat sie halt entschieden, diese Destillerie ihrem Sohn zu überschreiben. Und da entstehen natürlich so ein paar Konflikte, ja, innerhalb der Familie, die ich persönlich sehr spannend fand.
Und ich auch. Also ich habe gelesen. Wie gesagt, ja. Ich fand es auch sehr spannend, ja, muss ich sagen.
Danke.
Auf jeden Fall.
Und es war aber einfach, und das ist so ein bisschen so der Plot dieser Geschichte, worauf sich dann halt die Handlung drumherum aufbaut. Und diese Generation, diese Konflikte zwischen den Generationen, ja, zwischen der Lady Morag, zwischen ihrer Tochter Shona und dann kommt natürlich noch die pubertierende Tochter Sybil dazu. Das war für mich eigentlich so das, was ich da am interessantesten finde.
Ja.
Und es war für mich natürlich sehr herausfordernd, einen Roman zu schreiben, wo keine Vampire, Werwölfe oder halt auch Außerirdische drin vorkommen. Und aber es war eine sehr schöne Erfahrung. Also die Figuren sind mir sehr ans Herz gewachsen. Und ich war unheimlich froh. Also er ist ja in einem reinen E-Book-Verlag erschienen. Also das Taschenbuch gibt es halt rein als Print on Demand. Also das, ja, heißt, man kann ihn bestellen, dann wird er erst gedruckt. Und ich war natürlich sehr froh, als ich dann die Nachricht bekommen habe, hey, wir wollen das gerne, also wir haben das, also es gibt einen Verlag oder ein Label, das interessiert sich für die Hörbuchumsetzung. Und
ja, das will man mehr, ne?
Genau.
E-Book.
Maria Hinberg hat das wunderbar gelesen, also, ja, ich finde das großartig.
Also auch ohne Vampire eindeutig ein spannender und kein langweiliger Roman, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Danke.
Ja, Ein kleiner Überblick, was du sonst noch machst. Du schreibst auch was für Sherlock Holmes Hörspiele. Hast du auch Drehbücher oder so eine Art geschrieben? Ich weiß nicht, wie weit warst du da noch was aktuell?
Nee, Hörbücher nicht. Oder? Also für Sherlock Holmes habe ich auch für den Arunia Verlag 2 Novellen geschrieben.
Ja.
Man muss dazu sagen, ich bin ja ein großer Sherlock Holmes Fan. Ja. Also es ging los damals mit dem Hund der Baskervilles aus den Hammer Studios mit Peter Cushing. Und seitdem war ich eigentlich so auch immer ein bisschen Holmes infiziert und habe mir dann auch die Reichenbach-Fälle in der Schweiz angeguckt und war auch in London in der Baker Street, wo es ein Sherlock-Holmes-Museum gibt, und habe auch sämtliche Geschichten und Romane gelesen und habe damals dann, als Alicia Bjorn an mich herangetreten ist, eine Sherlock-Holmes-Geschichte geschrieben, Der Werwolf von Canterbury. Ja, und das war aber für mich auch immer, also Holmes war für mich immer, sag ich mal, sehr präsent und war für mich eine großartige Erfahrung. Also man muss dazu sagen, dass die Sherlock-Holmes-Geschichte auch, da war ich damals auch auf der Sherlock-Con in der Eifel und habe dort meine erste Autorenlesung im Prinzip gehalten. Also lange bevor ich überhaupt auf den Gedanken kam, für John Sinclair zu schreiben. Also das war ja für mich, ja. Also, damals hat Jason Dark noch alles selber geschrieben. Und da wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, dass es mal Realität werden könnte
für John Sinclair. Dass andere dafür schreiben, ne? Ja. Und auch man selber.
Genau, und auch die Sherlock-Holmes-Geschichte war damals für mich ein reines Hobbyprojekt. Und dann, als der Arunia-Verlag gegründet wurde, hat die Alicia Bjorner dort eine Sherlock-Holmes-Reihe ins Leben gerufen, die Baker Street Tales, und hat mich dann gefragt, ob ich dafür eine Novelle schreiben würde. Das habe ich dann auch getan. Die ist dann erschienen, Der Satan von Norfolk, oder Sherlock Holmes und der Satan von Norfolk, ist dann in dem ersten Hardcover von der Baker Street Tales erschienen. Und jetzt ist letztes Jahr dann noch dazu gekommen, die gibt es allerdings momentan nur als reine E-Book-Novelle, basiert auf einer walisischen Mythologie, auf einem walisischen Mythos der sogenannten Sabba-Hexe, und dementsprechend heißt auch der Titel Sherlock Holmes und die Sabba-Hexe.
Ah, okay. Wie inspirierst du dich? Ich meine, du hast ja ganz viele Sachen, wie gesagt, durch Recherche, durch alles Mögliche. Hast du irgendwie spezielle Sachen, wenn du jetzt irgendwas sagst, ich möchte gerne einen Vampirroman schreiben, irgendwie Inspiration oder irgendwie, dass du dann zurückgehst in dich, vielleicht Musik hörst oder...
inspirieren tut mich ja alles, ne? Also ja. Wenn man, ich finde, also es ist ja immer, also wichtig ist vor allem, dass man sich eine kindliche Fantasie bewahrt, also dass man einfach in der Lage ist, sage ich jetzt mal, Alltagssituationen auch dementsprechend umzudeuten, ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie durch den Wald gehe, dann kann mal irgendwie so ein Baumstamm zur Schlange werden oder sowas, ne? Und das muss man, also diese Fähigkeit muss man sich erhalten. Und dann kriegt man seine Inspiration einfach überall her. Und sei es jetzt beim Fernsehgucken, irgendeine Dokumentation, ne, über Alaska, wo ich dann wusste irgendwie, boah, die Werwolf-Kolonie, das wäre doch cool, wenn die in Alaska sein würde.
Genau.
Oder National Geographic, wo ich dann Artikel gelesen habe über den Fund von Pestskeletten in der U-Bahn. Also wo die eine neue U-Bahn-Station errichtet haben und haben dann diese Skelette gefunden. Und dazu ist dann zum Beispiel mein Roman Die Pestgerippe ist so entstanden. Und so greife ich und schnappe ich eigentlich alles auf. Mhm. Wenn es dann allerdings darum geht, wie du jetzt gesagt hast, ne, Mensch, ich möchte über Vampire schreiben, ne, und wo lege ich das Setting an? Dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher vielleicht auch mal so einen alten Hammerfilm nochmal angucken oder so. Wobei natürlich immer die Gefahr ist, dass man sich da schon zu sehr festlegen lässt, ne? Also ich habe das ja, wenn man dann ein Exposé entwickelt, kann das auch recht schnell dazu führen, dass dann so eine Geschichte so ein bisschen ausufert. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bin ja ein großer Fan von Ghouls, was man vielleicht jetzt nicht so erkennt, weil jetzt Ghouls ja noch nicht so eine große Rolle spielen, beziehungsweise ich Ghouls jetzt nicht so episch ausgebreitet habe, wie jetzt den Werwolf-Plot. Für mich waren aber Ghouls auch immer sehr faszinierend als Einzelgegner. Und dort suche ich mir dann natürlich schon durchaus auch mal so klassische Szenarien heraus, wie zum Beispiel die Leichenfresser von Lebenan. Da war das, man hat als Schriftsteller natürlich, man hat natürlich unheimlich viele Sachen, die man aufschnappt und die notiere ich mir dann. Und da hatte ich irgendwann mal gelesen, irgendwie einen Artikel, ich glaube, es war sogar im Internet, da ging es dann um die Gentrifizierung in London auch. Und irgendwann habe ich dann mal was aufgeschnappt über halt Wohnungsräumer, ne, die von der Immobilienmafia dann irgendwie engagiert werden. Und da habe ich dann irgendwie so gedacht, ja Mensch, wie wäre es dann, wenn solche Leute einfach verschwinden? Ne? Und da boten sich natürlich Ghouls an. Und natürlich war dann auch ein Friedhof, war dann natürlich auch Thema. Aber solche Sachen spielen dann für mich natürlich schon eine große Rolle. Oder ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, mein vierter Roman, Im Bann des Nachzehrers, der spielt ja in einem Dorf in Cornwall. Und da habe ich mich allein vom Setting her sehr von dem Hammerfilm Nächte des Grauens inspirieren lassen.
Ja.
Und das ist dann für mich natürlich schon sehr wichtig.
Ja.
Einfach, um beim Schreibprozess, sage ich mal, eine Kulisse vor Augen zu haben.
Ja. Brauchst du dann Ruhe, wenn du schreibst?
Ja.
Kannst du Musik hören dabei?
Nein.
Nein, gar nicht. Absolute Ruhe, egal. Ja, ja. Manche sagen ja, ich brauche Heavy-Metal-Musik, wenn ich Kampfszene schreibe. Ich brauche ruhige Musik, wenn ich was beschreibe, Gegenden.
Also ich habe das natürlich schon so, dass ich manchmal schreibe, hier, so, das ist der Soundtrack.
Ja.
Ne, so, aber das darf man dann halt nicht so verstehen, dass ich dann die Kopfhörer aufsetze und den Soundtrack während des Schreibens höre, sondern den höre ich tatsächlich dann eher in den Pausen. Mhm. Ja, also ich
das bringt dir das Gefühl zum Schreiben eigentlich dann dazu. Ja. Ne? Ja.
Also ich habe das, teilweise ist das auch erst hinterher, also ich die kleine Anekdote dazu ist der Zweiteiler, das ist ja mein erster Zweiteiler gewesen, den ich für John Sinclair geschrieben habe, Blutfede der Bestien und der Stamm der Berserker, und zu diesem Roman habe ich, mein innerer Soundtrack zu diesem Roman ist der von Speed 2, und es gibt ganze Szenen, die ich um diese Musik herum geschrieben habe. Also es gibt quasi einen Track aus diesem Soundtrack, der für die finale Schlacht genommen werden könnte. Es gibt einen Soundtrack, also einen Track aus diesem Soundtrack, den man für die Anfangssequenz nehmen könnte. Und das ist zum Beispiel für mich immer noch, wenn ich diesen Soundtrack jetzt höre, erinnere ich mich immer noch an diese Szenen, an das Schreiben, an das Feeling. Mhm. Und so passiert mir das öfter. Manchmal ist es skurril, weil die Musik thematisch überhaupt nicht passt. Weil ich einfach im Moment dann Bock auf die Musik habe und die mich dann einfach beim Schreiben auch begleitet.
Okay. Was ich mich auch manchmal frage beim Schreiben, schreibst du so einen Sinclair-Roman von vorne bis hinten runter der Reihe nach? Ja. Oder hast du vielleicht auch mal Ideen, du hast irgendeine Idee, schreibst die aus und du weißt aber noch gar nicht, für welchen Roman die ist. Irgendwas passiert, dann legst du die weg und sagst dann nachher irgendwann mal, da habe ich mal was und das könnte ich doch weiterführen.
Ja, also genau, das ist so. Das ist genau so. Ne? Also so könnte man zum Beispiel sagen, ist Der Kopf der Kreatur entstanden. Das ist ein Professor Zamora-Roman. Und da war das eigentlich tatsächlich nur so, dass ich gesagt habe, irgendwie, Mensch, so eine Idee von so einem abgeschlagenen Kopf, ne, der ein Dämon war, und dann wird er enthauptet im Mittelalter, und dieser Kopf lebt aber weiter. Mhm. Der Kopf ist halt das Zentrum, ne, mit dem Gehirn. Und da wächst der Leib dann quasi dann irgendwann nach. Und das hatte ich aber nur so als Idee mir aufgeschrieben. Und das so lange, bevor ich überhaupt gefragt wurde für Professor Zamora. Und ich hatte aber bei Sinclair so viele Ideen und auch Handlungsstränge, die ich ja bedienen musste. Und als ich dann gefragt wurde, für Zamora zu schreiben, und da gab es dann natürlich erst die Idee zu Grabgesang. Und dann kam mein zweiter Roman, und da habe ich dann diese Idee verwirklicht. Also es gab wirklich nicht mehr als diese Idee, abgeschlagener Kopf und Dämon wächst danach.
Genau.
So. Mehr gab es dazu nicht. Und da ist dann diese Idee, da habe ich die dann aufgegriffen und habe die dann verwendet.
Ja. Genau, und so meinte ich das, ja.
Genau, und dann gab es nicht, und da ist natürlich vielleicht nochmal ein kleiner Einschub, ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen off-topic, aber allein durch das Crossover ist natürlich Professor Zamora auch mit Sinclair so ein bisschen verwoben. Ist da erstmal mein erster Roman Grabgesang entstanden als Hommage, aber auch inspiriert durch den Rammstein-Song Spieluhr. Und den habe ich wirklich darauf so ein bisschen dann auch, also habe mich davon sehr inspirieren lassen, und so ist der entstanden.
Okay. Aktuell die Corona-Krise für einen Schriftsteller, ich meine, alles außen ist eingeschränkt, aber du kannst eigentlich schreiben. Schränkt dich das sehr ein jetzt in deinem Schreiberischen?
Also es schränkt mich privat ein,
ja,
also was private Kontakte angeht, was soziale und also was mein soziales Leben angeht.
Ja. Recherche bestimmt auch, wenn du außerhalb was machst.
Naja, also sagen wir mal so, also nein, also da muss ich sagen, es ging eigentlich. Also man muss ja einfach sagen, der Lockdown war ja jetzt ja noch nicht Jahre. Ne? Also wir haben ja jetzt nicht Jahre, sage ich jetzt mal, in irgendwelchen Kriegsverhältnissen gelebt, sondern also es hat uns eingeschränkt, aber auch nur, weil wir es gewohnt waren, natürlich über Jahrzehnte hinweg in einer Gesellschaft zu leben, die keine Not gelitten hat. Ne? Also wo alles jederzeit verfügbar war. Aber unterm Strich gesehen haben wir einen Lockdown gehabt, der vielleicht 6 Wochen war. Und insgesamt sind es jetzt, wo wir das führen, ist Ende Mai, ne? Also es sind knapp 3 Monate. Und ich glaube nicht, dass natürlich gibt es einzelne Menschen, die darunter leiden, weil es halt berufliche Einbußen gibt oder halt auch Umstellungen zum Homeoffice. Aber rein beruflich gesehen hat es für mich überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich habe vorher gesessen hier zu Hause und geschrieben und ich habe es jetzt auch wieder getan. Das Einzige, was man natürlich sich gefragt hat, inwiefern lässt man quasi Corona mit einfließen. Und da haben wir aber ganz klar gesagt oder auch für mich war von vornherein klar, das möchte ich nicht und das kann ich auch nicht. Ich möchte es nicht, weil einfach auch diese ganze Corona-Geschichte so omnipräsent war, dass ich es als Schriftsteller nicht auch noch extra verarbeiten wollte. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass die Leser da unbedingt Wert drauf legen, auch dieses Setting und diese ganzen Maßnahmen, das auch noch im Roman zu berücksichtigen. Und dann war's, und erschwerend kommt natürlich hinzu, ich habe Mitte April einen Roman geschrieben, der Anfang August erscheint und wir haben uns ja mittlerweile dazu entschieden, die Romane in der Jahreszeit spielen zu lassen, in der sie erscheinen. Und das war Der Tod kam auf 1000 Beinen und der spielt Anfang August und ich kann selbst als Schriftsteller gar nicht absehen, wo stehen wir Anfang August. Ist das alles,
das verschiebt Situation, sich dann, naja, genau. Hat das wäre auch lächerlich, wenn im August einer liest, jetzt ist die Corona-Krise, da ist eigentlich blöd. Genau. Weil ich glaube, die Leser wollen auch diese Situation, das hatten wir ja schon mit Weihnachtsfeiern, Silvester und sowas, manche warten wirklich darauf und sagen, wenn ich Weihnachten einen Roman kaufe, soll der einen weihnachtlichen Flair vielleicht haben oder sowas oder mindestens mal erwähnt werden. Ja. Habe ich auf jeden Fall schon mal.
Ja. Also natürlich ist Sinclair ja von daher hat ja eigentlich nie Sachen ignoriert, also politische Geschehnisse. Ich meine, es werden auch mal Bemerkungen zum Brexit gemacht und so weiter, aber es sollte halt nie die Geschichte überschatten und ich befürchte, dass bei Corona das sehr schnell der Fall wäre. Ich habe zwar schon mal die ein oder andere Bemerkung gemacht, ich weiß auch nicht, ob es sie in den fertigen Roman bekommt. Also ich sage jetzt mal so, es gab eine Szene, wo John Sinclair dann halt so reflektiert hat und gesagt hat, ja, also dass zum Beispiel das Händeschütteln aus der Mode gekommen war seit Corona oder so. Ne? Und solche Sachen dann. Aber es wird nicht der Fall sein. Also ich werde ich werde jetzt nicht John Sinclair im Homeoffice beschreiben oder so. Und das ist ja für ihn auch gar nicht möglich. Ne? Und dementsprechend muss man da einfach ganz klar sagen, solange wir nicht wissen, wie die Situation sich weiterentwickelt und welche Folgen daraus entstehen. Ne,
kann man da schlecht drauf eingehen.
Schlecht drauf eingehen.
Obwohl natürlich das Feierabendbierchen in der Kneipe mit Bill natürlich dann flachfallen würde, aber wenn man nicht drauf eingeht, das ist logisch. Dafür, genau. Man schreibt die viel früher, als es passiert, wie du schon sagtest.
Man muss ja ganz klar sagen, dann sein Feierabendbier mit, sein Feierabendbill mit Bier. Bill mit Feierabendbill mit Bier. Das kann er natürlich trotzdem genießen. Ja. Man muss ja nicht explizit ständig darauf hinweisen, wir sitzen auch 1,5 Meter auseinander. Ja,
genau. Ne? Also wird dann auch langweilig, wenn es im 3., 4., richtig. 5. Roman passiert.
Ja, genau, ja. Also ich beschreibe ja auch nicht jeden Tag, dass John Sinclair auf Toilette geht oder sowas. Ne?
Genau. Und, ja. Aber diese witzige Anmerkung dann mal, wenn man es einmal sagt, Händeschüttel ist aus der Mode gekommen, das kann man machen, weil die machen ja auch ihre Späßchen zwischendurch und dann kommt das natürlich da. Ja, genau. Während wir das hier aufnehmen, ist Ende Mai. Während mein Podcast rauskommt, ist Mitte Juli. Da ist genau gerade vorher der Zweiteiler, wovon wir eben gesprochen haben, erschienen. Blutige Nächte in St. Petersburg und Rasputin muss sterben. Die sind, glaube ich, gerade gelaufen. Du hast Recherche da gemacht. Gibt es da noch irgendwas Besonderes zu sagen? Ich glaube, jetzt kommen so die ersten Meinungen dazu im Internet.
Ja, also man muss sagen, ich war ja schon immer, der Rasputin-Strang beziehungsweise der Handlungsstrang um Rasputins Erben, den fand ich immer schon sehr faszinierend und bin da auch sehr dankbar, dass ich den weiter ausbauen durfte beziehungsweise auch weiterführen durfte. und habe ja dazu auch einige Romane schon geschrieben, also die Rasputin-Offensive und das Frankenstein-Protokoll und dann natürlich auch die beiden Romane Das untote Kind und Chandras Jagd. Und da stand eigentlich ja schon fest, dass es da ja in irgendeiner Form auch weitergehen muss. Ne? Rasputin hatte damals dann das Kometenfragment, das ja psychokinetisch wirksam ist, hatte er sich quasi unter den Nagel gerissen. Das war ja sein Anliegen. Er hatte es ja auch eingesetzt in Rückkehr in die Totenstadt. Und da war natürlich auch klar, am Ende muss es in irgendeiner Form dort weitergehen. Ne? Es war klar, dass Karina Krischin durch Matthias, also Matthias hat quasi seine alte, er hat das ja schon mal gemacht, er hat sie ja schon mal quasi vor seinen Karren gespannt und ihr die Seele gestohlen. Und dass er diesen Pakt quasi erneuert hat und da muss es in irgendeiner Form weitergehen.
Und wird es Überraschungen geben? Vielleicht alle, die den Fan-Podcast hören, haben vielleicht die noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt darauf eingehen sollen.
Aber also es ist schwierig zu spoilern, aber es gibt einige Überraschungen mit dem Zweiteiler. Ah, okay. Ich glaube, das kann ich schon, also es wird schon wegweisender Zweiteiler sein. Also es geht natürlich, der Titel sagt es ja auch schon, ne? Also es wird in St. Petersburg spielen und es wird auch tief in die Vergangenheit von Rasputin gehen. Also ich bin ja in St. Petersburg gewesen, ich habe dort recherchiert. Es war für mich natürlich, der Schwerpunkt lag natürlich auf Rasputin und auf die Zarenzeit. Es wird eine Verquickung geben. Also ich habe das ja schon in mehreren Romanen gemacht, dass ich ja auch zweigleisig fahre. Also es wird einen Strang geben, der in der Vergangenheit spielt, der quasi Rasputins Werdegang beschreibt. Ne? Also von seiner Kindheit bis halt zu seiner bis zu seinem Aufstieg, also bis zu seinem Tod dann natürlich auch. Und dann wird es natürlich eine Gegenwartshandlung geben, wo John Sinclair und Zuko nach St. Petersburg fliegen. Und natürlich wird auch Karina Krischin eine Rolle spielen. Und das Ganze wird dann auf ein Finale hinauslaufen. Und dieser Zweiteiler ist schon sehr wegweisend. Also es werden schon einige Besonderheiten dort passieren. Also ohne da jetzt, sag ich mal, weiter ins Detail gehen zu können.
Also man kann gespannt sein. Die gelesen haben, wissen Bescheid. Und die anderen können sich drauf freuen, sozusagen. Genau.
Ich hoffe mal. Ja. Ne? Also,
In meiner Vorschau im Fan-Podcast werden wir sehen, dass du noch einige weitere Romane jetzt hast bis September. Der nächste, also übernächste nach dem Podcast im Sumpf, der Leichenfresser, der hat auch so eine kleine Anekdote als Hintergrundgeschichte. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Es gab, glaube ich, irgendwie ein Gespräch, Talk bei Facebook darüber.
Genau, also das Ganze, also das ist vielleicht auch ein schöner Roman, ein schönes Beispiel, wie so ein Roman entstehen kann. Ja. Ja, also in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich bei Facebook gepostet habe, dass ich gerade den Film geguckt hatte, Lorelei's Grasp heißt er, glaube ich, und zwar Die Bestie im Mädchenpensionat. Und ein Freund von Facebook, den auch die Sinclair-Leser, sage ich mal, mittlerweile alle kennen sollten, auf jeden Fall. Er war nämlich auf der letzten Sinclair-Convention dabei. Und zwar hat er Jason Dark ein Geschenk überreicht. Mhm. Das ist der Heiko Bender, den ich auch ganz herzlich grüße an dieser Stelle. Und der hatte dann, also ne, wir kamen dann da irgendwie ins Diskutieren und ins im Reden und ins, ich würde jetzt mal fast sagen, so ein bisschen ins Schwafeln. Nicht nur mit dem Heiko Bender, auch mit dem Michael Breuer. Und der Heiko Bender hatte dann aber so die Idee irgendwie, Mensch, wäre das nicht mal eine Idee für einen Sinclair-Roman? Ne? Wobei man natürlich sagen muss, dass Lorelei's Grasp natürlich ein sehr trashiger 70er-Jahre Horrorfilm ist. Ne? Und der Titel Mädchenpensionat, ne, der assoziiert natürlich auch so ein bisschen, dass es da ja ein bisschen schlüpfriger zugeht, wobei weitaus weniger, als man vielleicht denken könnte. Also es ist jetzt kein Exploitation-Film oder sowas, aber er ist schon sehr, sehr trashig. Ne? Und der Hauptdarsteller ist der, ich glaube, der heißt Tony Kendall, ne? Den kennt man vielleicht als Kommissar X. Und das ist halt, ne? Also wenn man so frühere Heftromane aus den 70ern kennt, dann weiß man schon, wo sich die Herren Autoren sich so manchmal haben inspirieren lassen. Und naja, und auf jeden Fall hatte er dann gesagt, ja Mensch, das wäre doch meine Idee für einen Roman. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, ja, warum nicht? Und Britta hatte dann auch gesagt, ja, mach mal, aber es sollte halt nicht zu, wie hatte sie das denn formuliert? Ich weiß nicht, hat sie nicht schlüpfrig genannt, aber es sollte schon ein bisschen seriöser sein, so. Und da habe ich mich natürlich auch dran gehalten, wobei ich sagen muss, dass das Exposé war schon etwas, ich sage jetzt mal, plakativer, als der Roman letztendlich geworden ist. Also der Roman hat ja dann doch eine etwas andere Richtung eingenommen, auch ein etwas ernsteres Thema. Es geht dann tatsächlich auch um Menschenhandel und hat auch, sage ich jetzt mal, nicht ganz so ein Happy End, wie man es vielleicht vom typischen Heftroman der 70er Jahre erwarten würde, sondern aber es war für mich wichtig, dass es ein Einzelroman ist und der spielt in Polen, auch in einem Sumpfgebiet, deswegen natürlich auch im Sumpf der Leichenfresser. Es wird allerdings dort schon, sage ich mal, also es kommt natürlich ein Mädchenpensionat drin vor, also eine Mädchenschule. Und dort tauchen dann diese namensgebenden oder die titelgebenden Leichenfresser auf, aber vielleicht auch in einer etwas anderen Form, als man es erwartet.
Auf jeden Fall interessanter Hintergrund sozusagen, vom Mädchenpensionat zum Leichenfresser. Ja, ist auch mal immer schön zu wissen, wie sowas entsteht, wie man schon sagte, ja. Wie gesagt, dann kommen noch weitere Romane bis August und natürlich immer danach noch auf jeden Fall weiter. Jetzt habe ich noch eine Frage, wie fannah bist du? Du beantwortest Fragen, machst Werkstattberichte, gehst dann auch auf die Fragen der Leser, wie gesagt, ein, der gibst Einblick in deine Arbeiten. Wie war das auf der Convention? Findest du das gut, wenn die Fans dich ansprechen und du denen Rede und Antwort stehst? Oder sagst du einfach, ich schreibe, ich beantworte auch gerne, muss aber nicht mich so präsent machen oder...
Also die Conventions, muss ich sagen, die haben mir einen Riesenspaß gemacht. Also ich den persönlichen Kontakt zu Lesern oder zu Fans, den mag ich sehr. Also ich finde das eigentlich immer toll, wenn man so auch ins Gespräch kommt, auch so ein bisschen fachsimpeln kann. Es geht jetzt natürlich nicht, also was ich natürlich nicht kann, aber in dem Sinne natürlich auch nicht möchte. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht... Also ich kann jetzt natürlich nicht über Interna sprechen oder jetzt auch irgendwie, sag ich jetzt mal, irgendwie spoilern oder sowas, ne? Aber ich bin natürlich, also und ich kann natürlich auch nicht, sag ich jetzt mal, wenn ich als Autor kann natürlich nicht jede Leseridee aufgreifen. Also da muss ich auch wirklich sagen, ich habe so viele eigene Ideen. Manchmal, wenn ich so eine Idee bekomme, dann sage ich, oder wenn jemand mir dann sagt, ja, ne, John Sinclair war nie in Singapur, dann bin ich da schon mal bereit, drüber nachzudenken oder dann man merkt ja schon selber, hat man da eine Affinität zu oder nicht oder macht das irgendwie pling oder, ne, und manchmal kommt so eine Idee dann auch erst später, dass die sich erst später entwickelt, ne, und manche Sachen bleiben im Hinterkopf hängen.
Hast ja auch als Autor das Recht, einfach das umzusetzen, was du möchtest, ne, also.
Genau, das ist auch die Freiheit, die ich dann nehme, genau. Ne, und ich kann natürlich auch nicht jede Szene dann erklären oder ich kann, aber prinzipiell muss ich sagen, dass ich den Kontakt zu den Fans sehr angenehm, aber halt auch sehr wichtig finde natürlich. Ne? Und wobei ich dann natürlich Diskussionen spannender finde, wenn es um so Sachen geht wie jetzt aktuell, ging es ja um die Geschichte mit Denise Curtis, die auf der Insel, auf Lykons Insel, dann ja einen Einsatztrupp des Militärs aufgerieben hat. Und dann von John Sinclair gestellt wurde und wo es dann darum ging, warum er sie nicht vernichtet hat und so. Und das sind natürlich schon Fragen, wo ich finde, die sind durchaus diskussionswürdig, wobei ich finde, dass es da natürlich keine klare Antwort geben kann, weil John Sinclair natürlich auch Grundsätze hat, die er einhalten muss und die ich auch möchte, dass er die einhält. Ne? Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass John Sinclair durchaus auch ein moralischer Kompass sein kann. Und da finde ich dann schon wichtig, dass John Sinclair nicht, also dass klar wird, dass John Sinclair kein Hardliner ist. Was vielleicht manchmal gerade heutzutage so ein bisschen anders, so in Serien anders dargestellt wird. Aber umso wichtiger finde ich, dass es immer noch so, sag ich mal, Heldentypen gibt wie John Sinclair, die sagen, ich habe meine Prinzipien und daran halte ich fest. Mhm. Es wäre, glaube ich, unrealistisch, wenn der John Sinclair, den wir alle kennen, nach 20 Jahren sagt, nö, also ich mähe jetzt die Leute alle nieder und so weiter und so fort, ne, ohne quasi mit denen in ihren Dialog zu treten.
Wird also, nicht passen irgendwo.
Das wird nicht passen.
Genau. Und das sind auch verschiedene Blickwinkel, hatten wir auch schon mal gesagt. John Sinclair weiß ganz andere Sachen als die Leser, die ganze Geschichte mitkriegen. Ja. Und da muss er ja auch abwägen. Und,
also bei der speziellen Szene wusste John Sinclair in dem Sinne ja noch gar nicht, dass Denise diese Einheit aufgerieben hat, sondern er sah diesen nackten, weinenden Teenager und das wäre für mich keine angemessene Reaktion, das wäre eine Hinrichtung in dem Moment gewesen. Und das geht nicht.
Ne? Obwohl er weiß, dass eigentlich ein Dämon ist, ne? Aber der ist ja auch halt nicht so kaltblütig und so, ja, ist halt nicht, und der John Sinclair, den wir.
Das ist ja auch das, was ja auch Jason Dark immer wieder betont. John ist und bleibt ein Mensch. Genau. Ne? Und dieser Mensch, also ne, wir haben natürlich diesen Menschen John Sinclair und wir haben den Oberinspektor. Und ich glaube aber, und das ist ja auch dieser Erfolg dabei, der Oberinspektor, der Polizist, gewinnt nie Oberhand über die menschliche Seite. Und das macht ihn ja in dem Sinne wieder besonders. Ne? Mhm. Also er ist ja kein Mensch, der seinen Beruf, sag ich mal, über die Sache stellt.
Ja, richtig. Ja. Ja. Am Anfang hat man schon gesagt, in dem Jahresrückblick vom offenen John Sinclair Fanclub von 2019, da gab es die Auflistung, wer wie viele Romane schreibt. Da warst du mit 19 an der Spitze, dicht gefolgt von Jason Dark mit 16 und dann kamen, glaube ich, 9er, 7er von den anderen Autoren. Das heißt, du bist eigentlich der 2019 gewesen, ich schätze mal 2020 auch, der die meisten Romane im Jahr schreibt. Das spaltet natürlich auch die Meinungen der Leser. Wie gesagt, es gibt gute Kommentare, manche sagen, es ist kacke, manche sagen, es ist sehr gut, es gibt sehr viele positive Sachen. Mhm. Klar, bei so viel spaltet man einfach. Mhm. Wie stehst du dazu? Willst du da irgendwas zu sagen, dass du jetzt auch, ja, Anfeindungen will ich jetzt nicht sagen, aber es hört sich immer so blöd an. Aber die sagen dann schon, ja, ist doch, gefällt mir nicht so. Klar, jeder darf seine Meinung haben, ne?
Also sagen wir mal so, Anfeindungen, also es gab schon, kritische Kommentare, sage ich jetzt mal, auch natürlich über Facebook, auch vereinzelt über Mails. Und es gibt natürlich auch, also es gab eine, sage ich mal, explizite Anfeindung, die ich dann halt persönlich bekommen habe, die ich dann aber, ne, wo ich dann halt ganz klar gesagt habe, okay, ne, da muss ich dann halt wirklich ganz klar sagen, also da muss ich mich von abgrenzen, da muss ich dann auch tatsächlich dann...
Das geht ja auch zu weit.
Also. Genau, und da muss ich dann auch sagen, das muss ich dann blockieren. Ne? Also natürlich hat jeder so seine freie Meinungsäußerung, die kann er auch, sag ich mal, in bestimmten Facebook-Gruppen oder auch in Foren äußern. Er kann dann aber nicht erwarten, dass ich dazu Stellung nehme. Hm. Ne? Das heißt, ich bin natürlich über mehrere Kanäle erreichbar, über die Leserseite, ich bin per E-Mail erreichbar, ich bin über Facebook erreichbar. Ich kann natürlich aber nicht stundenlange Diskussionen führen und ich sehe auch nicht meine Aufgabe darin, mich zu erklären. Ja. Also mein Roman steht für sich und er spricht für sich. Und das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden. Na, aber ich kann jetzt nicht jede Meinung umsetzen oder nur, weil einer der Meinung ist, ja, John Sinclair hätte aber so reagieren müssen, kann ich darauf nicht eingehen. Also ja. Das heißt, der John Sinclair, ich muss mich einfach erstmal an die Figur halten, das ist klar, sie muss kohärent sein, sie muss glaubhaft sein. Aber diese Serie hat natürlich ein paar bestimmte Funktionsweisen und so wie sie funktioniert. Und und wenn ich einen Roman schreibe und ich reiche ein Exposé ein bei Vastai und dieses Exposé wird abgesegnet, dann ist das für mich okay. Ne, dann weiß ich, ich kann das und das machen oder ich kann das und das nicht machen. Und da kann ich nicht, da werde ich nicht mich nicht für rechtfertigen. Aber wenn mich natürlich jemand anschreibt und sagt irgendwie, ne, wie zum Beispiel jetzt mit dieser Geschichte mit Denise, wo ich schon dann natürlich sage, das und das ist meine Beweggründe, ne, das mache ich dann aber natürlich hauptsächlich, das mache ich dann natürlich auch öffentlich auf der Leserseite und stelle das aber auch gerne zur Diskussion. Mhm. Ne, aber ohne, dass ich jetzt sagen kann, ich muss jetzt quasi mich überall jetzt tummeln. Also das kann ich auch einfach nicht. Ja. Dafür bin ich halt einfach auch als Autor, der das mittlerweile ja einfach auch als Beruf ausübt, habe ich dafür nicht die Zeit, mich überall, sage ich mal, mit einzelnen Lesermeinungen auseinanderzusetzen.
Es kommt auch mal ein bisschen auf den Ton an, wie man an einen rantritt. Also man muss ja nicht alles mögen. Wie gesagt, genau. Meinungen und Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Und wenn einer sagt, ich mag das nicht, ich habe auch schon viel gelesen, dass die Jason Dark-Romane halt nicht mehr so sind und jeder sagt, das ist nichts. Die anderen sagen, Jason Dark ist, ich lese keine Co-Autoren, sondern nur Jason Dark. Also es gibt von allem. Und ich habe auch natürlich über deine Romane gibt es total viel Lob auch in den ganzen Foren, was man so sieht. Und es macht, der Ton macht meiner Meinung nach die Musik. Und wenn einer dann schon irgendwie einen direkt ankackt und sagt, das ist Kacke, dann muss man auch nicht darauf antworten.
Ja, natürlich muss man sich immer bewusst sein, wenn man etwas schreibt und das veröffentlicht, ne, dann hat natürlich jeder zum Beispiel sein Recht dazu, auch etwas zu sagen. Nun hat sich das natürlich in den letzten Jahren auch so ein bisschen etabliert, dass jeder auch der Meinung ist, er müsste seine Meinung dazu kundtun. Das ist die eine Geschichte. Ich habe es ja auch jahrelang gemacht. Die andere ist aber auch, dass mittlerweile auch durch Facebook und durch Internet so ein bisschen so die Erwartungshaltung da ist, dass der Autor sich dazu auch äußert und dann in Anführungsstrichen auch zu rechtfertigt. Und da sage ich ganz klar, da sehe ich jetzt nicht meine, meine Pflicht oder sowas, ne, das zu tun, sondern ich habe halt auch das Recht zu sagen, irgendwie, nein, das möchte ich nicht, also das lasse ich so stehen. Und wie du schon sagst, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Ton drauf an, ne? Also es hat jetzt, wenn wir halt, wir reden ja quasi bei Facebook oder bei den sozialen Medien von einer Handvoll Leute oder sage ich jetzt mal von zwei Handvoll Leuten, die sich da melden. Und das ist natürlich ein verschwindend geringer Prozentsatz. Also ich als Autor weiß überhaupt nicht, wie die Mehrheit der Leser meine Romane findet.
Weil die sich gar nicht dazu äußern, oder?
Ja, weil die sich gar nicht dazu äußern. Kaufen den
Roman, lesen, ja, und sagen nichts.
Genau. Und natürlich ist mir auch bewusst, ne, dass ich der als einer derjenigen, der sehr viel schreibt und so weiter, natürlich automatisch auch in den Fokus gerate. Ne? Also klar. Das heißt, je mehr du schreibst, desto mehr bist du präsent und desto mehr bist du auch eher so im in der Schusslinie, sage ich jetzt mal. Es ist auch viel mehr, also es ist auch weniger so, dass jetzt bestimmte Leute meine Romane vielleicht nicht mögen oder sowas. Was mich viel mehr wurmt, ist, dass es eine Tendenz gibt, die Autorenschaft zu spalten. Es geht nicht nur darum, dass Leute sagen, ja, der Roman hat mir nicht gefallen, weil, Punkt. Sondern was sich herausstellt, ist tatsächlich, dass so eine Art, und das ist zum Beispiel etwas, was im Internet sehr deutlich wird, ne, dass es so eine Art dieser Personalisierung gibt. Früher in den 70er Jahren hat man den Roman gelesen und fand den gut oder fand den schlecht und damit war es okay. Oder man war Fan der Serie. Heutzutage hat sich das mehr und mehr herauskristallisiert, auch natürlich durch die Präsenz von uns als Autoren in sozialen Netzwerken oder in Foren, dass halt die Romane automatisch mit dem Autor assoziiert werden. Und dementsprechend wird dann halt eher so eine Art, wird quasi so ein, ich sag jetzt mal jetzt nicht direkt so ein Personenkult, aber es geht eher darum, die Romane von XY gefallen mir nicht, der macht das ja viel besser. Oder
ziemlich pauschalisiert, ne?
Es wird pauschalisiert, beziehungsweise es ist ja auch so, dass sich ja, was sich herauskristallisiert, ja auch sehr stark so, ne, Leute, die dann halt sagen, irgendwie hier, oder der Meinung sind, sie müssten Jason Dark verteidigen oder so. Mhm. Oder sie müssten dann halt uns verteidigen. Ne? Und da sind so zwei Lager, die sich aber stellvertretend etabliert haben für einen Konflikt, der so gesehen gar nicht da ist. Also ja. Wir agieren ja nicht gegeneinander. Ne? Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, ihr schreibt ja aber nicht zusammen, also ne, wir schreiben ja jetzt nicht, John Sinclair ist ja nicht so zyklisch aufgebaut, dass wir sagen, ja, wir arbeiten mit Jason Dark oder ne, zusammen an einem Handlungsstrang oder wie jetzt Mark Freund, der hat ja jetzt auch seine eigene Story dort entwickelt, da mische ich mich ja auch nicht ein und da hat natürlich schon jeder so seinen eigenen Schwerpunkt. Mhm. Aber dadurch hat ja John Sinclair, das ist ja auch eines der Erfolgsrezepte von John Sinclair, dass er immer wieder einzelne rote Fäden hat, die partiell weitergeführt werden.
Das war ja früher auch schon so. Das war ja immer auch unter Jason Dark halt. Ne?
Genau,
ja.
So. Das hat aber Jason Dark alleine gemacht. Genau. Ne? Und so war natürlich Jason Dark damals alleine immer so im Fokus. Und er hat natürlich auch so seine Kritiker gehabt. Und aber er hat das war natürlich dann immer alleine. Ja. So. Und jetzt ist das anders. Jetzt hat man für jeden einzelnen Handlungsstrang ein anderes Gesicht. Und dieses Gesicht steht auf einmal stellvertretend dafür für den Werwolf-Plot. Ne? Also, und das heißt, da wird natürlich schon geguckt, irgendwie, ja, was macht denn der Hilleberg da wieder? Ne? Ja. Oder was natürlich auch dann manchmal kommt, ist, wenn man dann halt sieht, okay, 19 Romane habe ich geschrieben, ne, dann heißt es wieder, ja, der reißt die Serie an sich. Oder was macht er denn da schon wieder mit dem Handlungsstrang XY oder so? Und da muss ich dann ganz klar sagen, also, sorry, aber das kann ich mir, diesen Schuh kann ich mir nicht anziehen, weil, wie gesagt, ich Also ich zwinge den Verlag ja nicht, meine Romane zu veröffentlichen. Ich zwinge den Verlag auch nicht dazu, hier, ich möchte gern zwei Teile über Rasputin schreiben, also nimm ihn. Sondern ich reiche meine Ideen ein und die werden angenommen. Und es sind ja auch genauso viele Ideen, nicht genauso viele, aber es sind ja auch schon einige Sachen, die dann abgelehnt worden sind. Und das muss ich ja dann dementsprechend...
Sieht man als Leser natürlich auch nicht.
Ne? Genau, sondern da wird natürlich immer nur geguckt und dann wird natürlich so spekuliert. Und da, wie gesagt, haben sich so ein bisschen so diese Lager gebildet. Und was ich persönlich sehr schade finde, weil ich finde, wir sind ja alle Fans der Serie und auch wir Autoren. Und das ist wichtig, glaube ich. Es ist wichtig zu sagen, okay, ich bin Fan von John Sinclair und nicht, also ich persönlich finde es immer so ein bisschen schwierig, auch was mich angeht. Ich finde es natürlich schön, ich finde es total toll, wenn Leser mir schreiben, hier, ich habe den Roman total toll gefunden, ich mag die Figur XY, ich bin Fan von Denise, ich bin Fan von Lykaon, das finde ich toll. Ein bisschen schwieriger finde ich es tatsächlich, wenn man sagt, ich bin Fan von Ian Roy Phil. Das ist natürlich einerseits natürlich, sage ich jetzt mal, eine Wertschätzung für mich als Autor, aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Also das ist immer etwas, wo ich so ein bisschen schwer mit umgehen kann, weil
Man kennt dich ja eigentlich nicht, man kennt dich nur als Autor,
genau.
In dem Sinne, man lernt dich kennen mit dem Roman, dann kann man den Ian Roy Phil nicht kennen, weil du bist ja Florian eigentlich.
Ja gut, da könnte man jetzt vielleicht noch sagen, man ist Fan von Ian Roy Phil, aber nicht Fan von Florian Hilleberg. Aber trotzdem ist es ja, trotzdem sehe ich mich eigentlich eher als Autor einer Serie. Ja. Einer Serie natürlich, wo ich viel beisteuere, aber es ist ja nicht meine Intention, da irgendjemanden zu verdrängen oder sowas. Ja. Ne? Also ich schreibe viel und die Romane werden dann eingeplant. Aber es ist natürlich auch schon so, dass gesagt wird, wir haben im Moment halt viele Romane, schreibt doch erstmal für die anderen Serien. Also ich habe jetzt quasi im Mai nur Zamauer-Romane geschrieben und habe auch im Moment viel Madrax geschrieben und das kommt natürlich auch vor. Also es ist, ich schreibe halt nicht für Sinclair. Ja. Und das ist auch etwas, was ich vielleicht so ein bisschen auch nochmal klarstellen möchte. Ich habe nicht die Absicht, irgendwie Sinclair an mich zu reißen oder da irgendwie
die Weltherrschaft von Sinclair.
Also ich bin auch nicht der Hauptautor bei Sinclair oder so und ich bin auch nicht der Chefautor bei Sinclair und das ist vielleicht nochmal etwas, ne? Ich bin eine Autorin von vielen und ich bin momentan der Autor, der dort am meisten beisteuert. Und ich bin froh, für Sinclair so viel machen zu können, aber auch das ist ja auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Ne?
Sehr schön. Ja, gut auf jeden Fall zu hören. Mhm. Ja, von meinen Fragen war es das jetzt schon fast wieder. Die Stunde ist rum. Ich meine, ich habe keine Stunde geplant. Willst du noch irgendwas den Lesern sagen? Hast du noch irgendwas? Dein Schlusswort war ja schon sehr prägnant. Und wichtig.
Naja, das Einzige, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, dass ich mich erstmal ganz herzlich bedanke für die Lesetreue, also vielleicht auch stellvertretend für meine Kollegen, ne, dass die weiterhin Sinclair die Treue halten. Ne? Also gerade für diejenigen, die sagen, hey, das ist mir völlig egal, wer den Roman geschrieben hat. Vielleicht hat man so seinen Favoriten innerlich, ne? Aber in erster Linie sind wir alle Sinclair-Fans. Und ich glaube, wir können alle froh und dankbar sein für diese Serie und dass es die auch immer noch gibt, dass es sie überhaupt gibt, ne, was wir tatsächlich ja Jason Dark zu verdanken haben. Und, und auch wenn uns ein Roman mal nicht gefällt, ne, dass wir trotzdem einfach dieser Figur und dieser Serie die Treue halten. Und ich glaube, das ist wichtig. Ne,
das sehe ich auch so.
Also da muss ich mich einfach nochmal ganz herzlich bei den Fans bedanken. Und natürlich kann man nicht auf jede Meinung eingehen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man sich manche Sachen, trotzdem natürlich man sich auch Gedanken macht. Ne? Also wenn man eine Rezension liest oder einen Brief oder sowas, ne, dann ist das nichts, was irgendwie völlig komplett an einem vorbeigeht oder ignoriert wird oder sowas, ne? Auch wenn man vielleicht nicht explizit auf alles eingeht. Aber trotzdem ist das natürlich etwas, was einen zu nachdenken bringt. Ne? Und wir sind alle nicht frei von Fehlern und so weiter. Ne? Und das heißt, wir lernen natürlich auch aus unseren Fehlern. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass natürlich so etwas wie der Werwolfstrang oder sowas, auch in der Art, wie er dann umgesetzt wurde, auch mit der, ich sag jetzt mal, das ist ja schon relativ episch aufgebaut worden und auch mit den Schlachten und so weiter, ne, dass das natürlich nicht jedermanns Geschmack trifft. Und das soll vielleicht auch nochmal klar werden, dass das jetzt auch nicht, sag ich jetzt mal, der Tenor wird, in die Serie gehen soll. Ne? Okay. Wobei man auch klar sagen muss, ne, ich bin natürlich auch quasi als Teil der Next Generation so ein bisschen dazu verpflichtet oder auch angehalten, dass ich sagen muss, ich muss natürlich, einerseits möchte ich es natürlich auch den alten Fans recht machen, den Nostalgikern, aber ich muss auch gucken, dass ich natürlich auch eine gewisse Modernität mit reinbringe. Ne? Also der
das hatten wir eben auch schon gesagt, ne? Ja.
Jason Dark selbst hat es ja auch gesagt, so eine Serie muss sich entwickeln. Ne? Ja. Und Figuren wie der Schwarze Tod oder Asmodina, die passen nur noch bedingt in die heutige Zeit. Und das ist halt etwas, dem man auch Rechnung tragen muss.
Ja. Ja, ich danke dir ganz recht herzlich, Florian, für deine Ehrlichkeit, für deine Worte, für dein Interview mit mir. Ich wünsche dir noch viel Glück für deinen weiteren Werdegang in John Sinclair und deinen anderen Projekten, Danke. Die du alle so hast. Und dann bis demnächst mal.
Ja, vielen Dank. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir Danke, auch. Dass du den Weg hier, also den Weg auf dich hier genommen
hast. Ja, gerne, auf jeden Fall.
Ja, und wie gesagt, herzlichen Dank.
Und wir lesen dich.
Ja.
Danke dir. Ciao.
Tschüss.